Blut und Feuer.
Ich weiß nicht, was geht da in euch ab, wenn ihr das hört. Blut und Feuer. Ich meine, es hat Leute da, die sind drin aufgewachsen, was Heilsame anbelangt. Aber was macht das jetzt ganz spontan, jetzt im ersten Moment mit euch?
Krieg.
Unfall. Also es ist nicht richtig oder falsch, es geht nicht um das. Beides ist schmerzhaft, ja. Es ist spannend gewesen, ich habe vor Jahren, wir haben Leute gehabt, die in der Dörf-Szene waren in Burgdorf und dann haben wir gefunden, wir wollen einen Helsamen-Dörf-Club aufbauen. Aber das ist nicht so einfach, ich sage euch, es gibt die sogenannten Hells Angels, die kennen ihr wahrscheinlich. Und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die eigentlich bestimmen, wer was machen darf in der Dörf-Szene. Oder? Und wenn du da ein Clubzeichen hast, musst du wie um Erlaubnis fragen. Und da bin ich in Olten gewesen, da haben sie eine grosse Hochburg in dieser Szene, also bei der Hells Angels. Und da bin ich dort mit jemandem vorbeigegangen, in voller Uniform. Oder? Schon nur dort reinzukommen war spannend gewesen. Das ist ein Hochsicherheitsgitter, da fängt man das elektronisch auf. Am Schluss war ich dort drin, oder? So alles so Möcke. Ich war gerade schmächtig dagegen, bei mir ist der Mocke da rausgekommen. Nein, es war einfach interessant, die Erfahrung zu machen mit Hells Angels. Oder? Und dann ist genau das gekommen. Wir haben dann so das Zeichen, das Crest gezeigt und gesagt, wir wollen das gerne auf dem Rücken haben, mit einem Schiele und auf Jesus Christus hinweisen, auf den Glauben, pipapo. Und dann ist der Chef dort gesessen und hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und wenn ihr das anlegt, dann werdet ihr schon merken, was Blut und Feuer bedeutet. Du bist einfach durchgehockt und hast gefunden innerlich, okay, wir haben begriffen, was er meint. Weil dann gemeint, da gibt es einfach eins auf drüben. Und dann habt ihr dann eures Blut und eures Feuer. Und wegen dem ist das schon noch so. Für viele Menschen ist Blut und Feuer hat eine ganz andere Bedeutung. Aber was bedeutet es rein auf christlicher Basis von der Bibel her? Da heisst es, das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Jahwe feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Wieso sind eigentlich die Israeliten vom Todesengel verschont geblieben? Weil sie auf Gott vertraut haben. Dass er sie wird befreien. Das ist zum Ausdruck gekommen, indem sie Türpfosten und Balken mit Blut von einem Lamm bestrichen haben. Das Blut vom Lamm bewahrt sie also vor dem Tod von der Erstgeburt. Und erkennt ihr den Übertrag in unsere Zeit hinein, wo wir eigentlich leben? Wir sind schon, oder wer sind wir schon, dass Gott uns befreit hat? Wir sind eigentlich ein Lufthauch, wir sind ein Tropfen vom Ozean und trotzdem hat Gott seinen lieben Sohn gesendet auf die Erde, damit du und ich leben können, ewiges Leben können haben. Weil wir sind nicht besser als all die Menschen um uns herum. Das Einzige, was wir mehr haben, wir haben die Gnade tief in unserem Herzen erfahren und sind zu neuen Menschen geworden. Aber wir wissen eben um die Gnade von Gott, wo uns in die Freiheit führt, wo Jesus Christus schlussendlich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, weil er auch ein Lamm ist. Und sein Blut, das Opferlamm, hat die ganze Welt eine Möglichkeit geschenkt, dass du gerettet werden kannst. Sein Blut macht uns frei von unseren Sünden, Ungerechtigkeit und Schuld. Bildlich gesprochen bestreichen wir die Türen von unserem Herzen mit dem Blut vom Lamm Gottes, indem wir die Erlösung von Jesus Christus in Anspruch nehmen. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Welt. Ein Geschenk einfach so in Anspruch nehmen, wollen viele nicht. Wir wollen krampfen, wir wollen Werk vollbringen, wir wollen weiss ich was tun. Aber einfach die Gnade, zu dieser Gnade sagen, danke Herr. Ich gehe auf die Knie und sage einfach, Abba, lieber Vater, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir das ermöglicht hast. Ein weiteres ist das Leben, wo uns das Blut schenkt. Da sprach Jesus zu ihnen, Amen, Amen. Was ja so viel bedeutet wie, so ist es, so ist es. Ich finde es immer spannend, wenn die Christenheit über gewisse Texte diskutiert und dann heisst es, man kann sie auslegen, wie man will. Wo ich einfach denke, wir müssen aufpassen, wenn das Wort in dieser Aussage kommt, Amen, Amen oder auch wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann müssen wir die Ohren spitzen und anhören und uns bewusst sein, jetzt kommt etwas Prägnantes, wo wichtig ist. Ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Sohnes des Menschen und sein Blut trinkt, so habt ihr kein wahres Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch kaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft Speise und mein Blut ist wahrhaft Trank. Ein Text, wo diskutiert wird bis zum Abwürgen. Jetzt ist Jesus Christus zum Kannibalismus oder ruft auf zum Kannibalismus, oder könnte man ja fast sagen. Er redet davon, dass wir, also er selber redet davon, dass wir den vollkommenen menschlichen Körper, das Opfer, sein Blut, das er vergossen hat, dass wir das in Anspruch nehmen. Und nur wer an sein Opfer glaubt, wird ewiges Leben haben. Also Fleisch essen und Blut trinken, was meint er da damit? Die Hinweise auf die wahre Bedeutung finden wir überall im Johannes 6. In diesem ganzen Kapitel stehen etliche Hinweise darauf, wie eigentlich Jesus Christus das gemeint hat. Wie kommen wir zum Essen, das ein ewiges Leben schlussendlich schenkt? Durch den Glauben. Ganz simpel einfach, durch den Glauben an das Erlösungswerk. Und Jesus Christus hat so oft gesagt zu den Menschen, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist so simpel, einfach eigentlich auf dem Weg mit Gott. Dein Glaube hat dir geholfen. Und das müssen wir wieder wie verinnerlichen. Glaube an Jesus Christus und vertraue ihm all deine Sorgen, all deine Nöte, all deine Ängste an, all das, was dich kaputt macht, innerlich und äußerlich. Vertraue alleine auf Gott. Ich sage nicht, dass nachher nichts mehr passiert. Das habt ihr bei meinem Zeugnis gehört. Es gibt allerlei, was auf einem zukommt. Oder Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Oder auch wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn es Menschen gibt, und solche habe ich schon kennengelernt in den Kurs, aber auch in anderen Gemeinden, wenn mir nicht jemand kann ganz klar sagen, ich habe die Gewissheit, dass ich einmal beim Heiland wird sein, beim Vater in seiner Gegenwart. Wenn da nicht jemand ganz klar sagen kann, ja, Halleluja, so ist es, dann müssen wir spazieren gehen zusammen. Weil der geht zum Leben und Tod. Da geht es nicht darum, wir weihen jetzt dort Hälsen, wir fähnchen hin und her, sondern der geht es um etwas Elementares. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der hat ewiges Leben. Also du kannst das ewige Leben nicht einfach aufs Mal verlieren. Du kannst im Ungehorsam deinen Weg gehen, das ist möglich. Und in dem Ungehorsam innen kannst du in der Sünde verfangen sein. Und du wirst Segnungen nicht erleben in deinem Leben, das ist möglich. Aber das Heil wirst du nicht können verlieren. Mit Essen und Trinken meint er schlichtweg der Glaube selber. Das ewige Leben hat er nicht denen versprochen, die sich an einer Leiche verköstigen, hinten und vorne nicht. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Sondern denen, die an die Gründe glauben, warum er überhaupt ein Leich geworden ist, der schlussendlich auch auferstanden ist. Und für unsere Sünden zu zahlen, damit er unsere Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit ersetzt. Es heisst ja, du bist gerechtfertigt im Blut Jesu Christi. Das ist die Kernaussage vom Neuen Testament, das unbezahlbare Versprochene von Johannes 3,16, wo wir alle kennen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und jetzt sollte man eigentlich ein mächtiges Schmetterns Halleluja hören. Oder Amen bestätigen, so ist das. Das ist interessant. Wenn jetzt der FC Aarau 1-0 gewonnen hätte, hätte er vielleicht die meisten geschrauben von Freude, oder? Und wenn ich sage, Jesus ist für uns gestorben. Ah. Das ist doch unglaublich spannend immer wieder. Erkauft sie ist das Nächste. Wir sind erkauft. Und nicht durch Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ist er ein für allemal eingetreten in das Allerheiligste und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus Christus ist gekommen, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Amen. Er hat irgendjemand vorne hingeschoben und gesagt, komm, mach du das. Das ist mir ein bisschen zu krass, was ich jetzt hier machen muss. Was Gott mir auftragt hat. Nein, er ist gegangen. Gehorsam bis zum letzten Blutstropfen. Das ist wieder ein neuer Gegensatz zur alten Ordnung, die im alten Bund geltet hat. Er hat durch den unendlichen Wert vom Blut, der die Wirkung auf ewig Bestand hat, eine neue Erlösung ermöglicht für jeden Einzelnen von uns. Das Werk ist vollkommen, vollständig erfüllt und die Sünde ist für immer weggenommen. Wir haben eine Erlösung für die Ewigkeit. Es gibt so viele Menschen, also so viele Christen, muss man sagen, wo wenn sie sündig werden, dann sind sie gerade gelähmt. Gott kann mir nicht mehr helfen, jetzt bin ich ein Sünder, oder? Wir sind mehr der Sünde verhaftet, wie der Bewusstsein, wir sind gerettet in Christus. Und wir müssen das wieder lernen, die Rettung in Anspruch nehmen, in jedem Lebensaugenblick, wo wir noch erleben werden und wo wir schon hatten. Nachdem die ewige Erlösung bewirkt worden ist, ist Christus ein für alle Mal ins Heiligtum eingegangen. Er ist ja in der Gegenwart von Gott. Er ist ja nebendran, sitzt zur Rechten und steht für dich und mich ein. Er bleibt dort in dieser Gegenwart. Als Unterpfand von der Vollkommenheit und zur Gewissheit vom ewig vollbrachten Erlösungswerk. Vergebung und Reinigung. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nicht von diesen 10, von allen Sünden. Der Australier James Harrison hat über tausende Mal gespendet, muss man sich mal vorstellen. Sein Blut hat einen ganz seltenen Wirkstoff gehabt, wo Babys im Mutterleib von den Folgen von einer Rhesusunverträglichkeit geschützt hat. Und der Harrison hat so das Leben von tausenden von Babys gerettet. Er hat die Babys gerettet, unter anderem sein eigenes Enkelkind. Grandios. Grandios. Blut rettet Leben. Kennen wir eigentlich alle. Blut rettet Leben. Wenn du von diesen 5, 6, 7 Liter Blut 2 Liter verlierst, dann brauchst du Ersatz. Sonst hast du ein Problem. Und dann gibt es Bluttransfusionen. Wegen dem gehen wir auch Blut spenden, was auch immer, oder? Blut rettet Leben. Blut ist Leben. Das zeigt auf eine wunderbare Art und Weise auch die Geschichte uns auf. Doch im Grunde noch verblasst die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, wenn wir an den Mann denken, der sein Leben, sein Blut gegeben hat, um Millionen von Menschen zu retten. Jesus Christus. Seine Blutstropfen rettet, egal wo der Mensch auf dieser Erde lebt, jeden Einzelnen. Und das ist ich habe schon in diesen 36 Jahren mit vielen Menschen geredet und viele haben mich von anderen Sachen wollen überzeugen. Und bis jetzt habe ich nichts gefunden und ich musste sagen, wow, also das übertünkt den Glauben, den ich in Christus habe. Es gibt einfach nichts anderes, was ich bis jetzt erfahren habe. Er ist am Kreuz für Sünden gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, für ewig gerettet ist. Wiedergeborene Menschen wissen, wir sind erlöst durch sein Blut. Wir haben die Vergebung von der Schuld und Gottes Gnade macht dich reich. Amen. Ein anständiges Leben bewahrt uns vielleicht vor dem Gefängnis. Wir können ganz korrekt durch das Leben gehen und wir werden mit der grössten Wahrscheinlichkeit nie mit dem Gefängnis in Berührung kommen. Das ist super. Also lieber in Freiheit leben wie im Gefängnis. Ich habe 2,5 Jahre lang Gefängnisdienst gemacht. Ich weiß, was das heisst. Das Blut Jesu Christi schützt uns vor dem ewigen Tod. Das ist ein bisschen höhere Dimension, würde ich mal sagen. Schützt uns vom ewigen Tod. Was bewirkt das Feuer vom Heiligen Geist? Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn weder bemerkt noch erkennt. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt an eurer Seite und wird in euch sein. Der Geist führt uns in alle Wahrheit. Wenn du die Bibel aufschlägst, werden die Menschen, die wiedergeboren sind, verstehen, was sie lesen. Sagt der Text ganz klar. Und jetzt können wir auch verstehen, warum es Menschen gibt, die nicht verstehen, was im Wort Gottes steht. Weil ganz klar hier heisst, denn die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn weder bemerkt noch erkennt. Ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, begreift nicht, um was es geht. Und da können wir noch lange diskutieren mit Leuten, weil sie haben die Erkenntnis nicht, wo sie können sagen, wow, aus dem Grund muss ein Mensch wiedergeboren sein, um Ewigkeit zu erleben. Das Wesen vom Heiligen Geist ist Wahrheit und Wirklichkeit. Der Geist von der Wahrheit offenbart Verborgenes, unterscheidet zwischen Sein und Schein, leuchtet in die dunklen, verstaubten Ecken von all unseren Herzen. Weil auch wir haben verstaubte Ecken, die wir vielleicht näher betrachten müssen. Gottes Geist erschließt uns den Blick für die eigene Wirklichkeit. Und das ist nicht immer lustig. Also wenn Gott anfängt, mit dem Finger auf etwas zu zeigen in meinem Leben, dann ist es durchaus möglich, dass man hässig wird und sagt, hey, hallo, das geht denn gar nicht. Jetzt bin ich 36 Jahre auf dem Weg und jetzt kommst du mir so, hallo, bin ich einverstanden? Dann sagt Gott, das mag schon sein. Aber der Finger nimmt er nicht weg von dieser Stelle, der wird weiterhin dort drauf drücken. Wenn Gottes Geist wirkt, ist es fertig mit der Ruhe. Da kommt manchmal eben die heilige Unruhe, weil wir merken, ich wüsste es ja schon, aber eben, der nebendran macht es ja auch. Ja, stimmt schon, der nebendran macht es auch, aber Gott sagt ja das zu dir, nicht zu dem nebendran. Dann breitet sich eine heilsame Unruhe in unserem Leben aus. Oftmals das eklige, unruhige in einem innen, wo man genau weiss, hey, ich könnte ja eigentlich. Woran erkennen wir das Wirken vom Heiligen Geist? Auf jeden Fall daran, dass Menschen sich selber im Licht von Gott wieder sehen. Wir müssen uns ins Licht stellen. Ich finde es gerade schön, dass die Sonne wieder scheint. Oder ich muss mich ins Licht stellen, dass ich noch viel besser beleuchtet werde. Weil dann seht ihr auch die Flecken, die ich am Hemd habe. So, das siehst du nicht, wenn ich im Dunkeln bin. Oder? Dass sie sich auf die eine Seite von der Güte von Gott gehalten und geliebt wissen und auf der anderen Seite aufgerüttelt werden aus ihrer Selbstherrlichkeit. Weil wir können, also ich behaupte ganz fest in der heutigen Zeit, dass die Selbstherrlichkeit leider in unserer Christenheit höher ist, wie die Demütigkeit zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, sei mir Sünder gnädig und sich an die Brust schlagen. Und wir brauchen wieder die bedingungslose Nachfolge zu sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Er zeigt schon auf, wenn Sünde vorhanden ist. Vom Geist von Gott berührt, kann das Leben nicht so bleiben, wie es ist. Also im Grunde noch kann es schon so bleiben. Das ist noch immer durch jedem seine einzelne Entscheidung. Das ist völlig klar. Aber wenn du einen Weg gehen willst, wo der Willen und Plan von Gott Realität wird, dann ist es notwendig zu sagen, ja Herr, ich habe es verstanden. Und es interessiert mich nicht, was meine Frau macht. Das ist ihr Problem. Ich muss allein eines Tages vor Gott stehen. Wir werden nicht erfüllt von ihm, wenn wir uns von Gottes Liebe, von seinem Willen und Plan verstecken. Du kannst dich noch so verstecken. Wie war das schon wieder mit dem Adam und mit der Eva? Die haben sich auch versteckt. Und Gott hat sie genau gleich gesehen. Lebendig wird unser Glaube nicht, wenn wir im Dunkeln bleiben, sondern dann, wenn wir uns von seiner Liebe wärmen und von seinem Geist berühren lassen. Wo und wie das geschehen kann, kann sehr verschieden sein. Oft passiert es, was naheliegendste ist, wenn man das Wort Gottes, die Bibel, lesen. Weil das Wort Gottes ist das Zentralste, wo wir Christen haben. Auch wenn wir beten und wenn wir allein oder gemeinsam Lieder singen und damit Gott können begegnen. Meine Frau begegnet Gott ganz fest im Lobpreis. Ist jetzt weniger meins. Aber das spielt keine Rolle. Man muss das finden, was für dich allein stimmt, um Gott zu begegnen und dass er Möglichkeiten hat, dir zu begegnen. Gottes Geist kann unser Herz anrühren, wenn wir beten und ihn bittet, dass er sich zeigt. Er zeigt sich schon. Die Frage ist, ob ich es erkennen will. Er gibt uns geistliche Kraft. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Amen. Viele Leute sagen für aussen, wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn die Christen, sie sagen es ein bisschen derb, vielleicht sagen sie auch manchmal, wenn die keine Christen, aber wenn die Christen ein bisschen erlöster würden aussehen, wie sie sind, dann könnten wir darüber reden. Wir müssen erlöst aussehen oder gelöst oder wissen, wo ich hin kann. Ich darf auch traurig sein, das hat nichts mit dem zu tun. Aber ich muss wissen, wo ich hingehe mit der Trauer und dass ich dann auch die Freude, die in mir lebt, dass die sichtbar wird. Er befähigt uns auch in Vollmacht zu handeln. Was hindert das Feuer vom Heiligen Geist? Es ist ganz klar, dass Sünde das Feuer vom Heiligen Geist hindert, Segen zu ermöglichen. Das ist einfach eine Realität. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Und wenn wir dann von den Geistesfrüchten etwas in Anspruch nehmen wollen, dann ist es einfach sehr minder vorhanden. Und dann sind wir in einem Problem. Der Heilige Geist kommt dann wieder zurück, wenn ich auf die Knie gehe und sage, Herr, vergib mir meine Sünden. Ich möchte gerne wieder auf die Linie, auf die Straße zurückkehren. Und der Heilige Geist ist wieder da. Und wird Segnungen ermöglichen. Wenn keine Verbindung zu Gott vorhanden ist, sind wir auch nicht mehr mit seinen Werken verbunden. Also es geschieht nichts, weil es geht nicht darum, dass ich viel Gutes tue. Das mag auch schön sein, aber dann krampfst du dich halb zu Tod und am Schluss fragst du dich, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich hatte das im ersten Chor gehabt. Ich habe gedacht, so, jetzt kommt der Ratti raus. Leutnant, jetzt fange ich die Welt an zu retten. Und dann bin ich raus und habe gekrampft und gemacht und da. Nach einem halben Jahr hatte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Russisch Roulette spielen und mir einen Kopfschuss setzen, weil so 30 Jahre lang Winterdienst zu tun, das überlebe ich nicht. Oder einfach hinterlegen und sagen, Herr, was hast du vor? Was ist dein Plan? Nicht, was ist mein Plan, was ist dein Plan? Und dann hat er seinen Plan offenbart. Und ich habe so gemerkt, okay, jetzt habe ich gekrampft. Und eigentlich war viel gewesen und doch nichts. Und als ich dann hinterher gelegen bin und es gemütlich genommen habe, ist auf meine Sachen gegangen. Eigentlich ist das Christsein ein gemütlicher Weg. Nicht ein fauler, ein gemütlicher. Bei Ungehorsam gegenüber dem Willen und Plan von Gott wird das Feuer vom Heiligen Geist nicht aktiviert oder es ist nur noch ein glimmender Docht. Das Feuer ist nur noch in einem kleinen Zustand vorhanden. Und jetzt kommt es, auch Unversöhnlichkeit. Zwischenmenschliche Probleme sind und bleiben Sünde, die Vergebung nötig haben. Ich kann nicht mit dem Kurt sagen, ja, das ist der letzte Mensch. Und dann stehe ich da vorne und predige über die Liebe Christi und dass man mit jedem Frieden haben sollte. Dann sagt Gott ganz klar, und jetzt hast du gefälligst zum Kurt zu gehen, mit ihm hinterher zu gehen und zu sagen, Kurt, ich muss etwas klären mit dir. Ich weiss nicht warum, aber ich finde dich der letzte Mensch. Er muss das wissen. Ich denke, dass ich, warum grüßt mich das Severino nicht? Immer wenn ich komme. Ja, wir lachen, aber ich liebe, das ist eine Realität in unserer Gemeinschaft. Ich rede nicht von Aarau, wir müssen das selber wissen. Aber das erlebt man zeitweise, dass mich einer anschaut und ich denke, um Gottes Willen, was habe ich denn dem an? Ich bin doch immer gleich. Ich muss doch wissen, wenn ich jemandem auf den Geist gehe. Da kann man wenigstens darüber reden, auf Knie gehen und miteinander beten. Also Unversöhnlichkeit ist in meinen Augen etwas, das am prägnantesten ist in unseren christlichen Gemeinschaften, wo nicht geklärt ist und wo bitter nötig ist, dass es geklärt wird. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, das ist ehrlich, das habe ich nicht gesagt. Das steht in Matthäus 6,15. Ich bin unschuldig. Es ist immer schön, wenn man so... Das heisst ja heute alles bei der Pandemie. Du musst alles können bestätigen aufgrund von irgendeiner Person, oder? Wo das irgendwie rechtsgültig macht. Ich mache es rechtsgültig mit dem Wort Gottes. Also, die haben gar keine Chance. Die Nein, ihr müsst es selber wissen, es ist euer Leben. Aber es ist eine Realität und da glaube ich. Wenn ich meinen Nächsten nicht vergib, dann wird mir Gott nicht vergeben. Wieso soll er mir vergeben, wenn ich nicht den Vreni vergib? Geht nicht, funktioniert nicht. Was kann es für neu entfachen? Was meint ihr? Was kann es für vom Heiligen Geist neu entfachen, wenn wir Streit haben? Laut. Jo, das muss richtig. Vergebung! Dass wir alle hell und wach werden. Vergebung. Aber danke, Roger. Vergebung, das ist so wichtig. Und jetzt zum Schluss lese ich drei Stellen, lesen, die das bestätigen tun. Vergebung. Das ist noch nicht die Stelle. Ich hätte eigentlich das rechtzeitig einschalten. Vergebung. Tut Ketten sprengen und führt dich in die Freiheit raus. Und ich sage nicht, wir dürfen nicht streiten. Ich bin einer, der gerne streitet. Ich finde das noch toll. Aber achtungsvoll, wertschätzend, der Nächste annehmbar ist. Oder? Streiten ist nicht falsch. Weil Streiten kann einem weiterbringen. Aber man muss im Streiten nie vergessen, dass mein Gegenüber genau gleich geliebt ist, wie ich von Gott geliebt bin. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Grandios. Hä? Hättest du nie gedacht, gell? Ich weiß, wegen dem habe ich es ja gebracht heute. Weil manchmal ist mir Christus so Sachen vergessen. Ich auch. Also, ich stelle mich voll darunter. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das kann man, sich gegenseitig vergeben. Und es gibt manchmal Sachen, die unglaublich mühsam sind. Nein, es ist nicht leicht. Manchmal regt man sich fürchterlich auf ab dieser Christenheit. Ich mich auch. Ich reg mich manchmal über mich selber auf, wie ich bin, oder? Und vergibt mir auch manchmal selber, das ist möglich, weil das ist auch wichtig, sich selber zu vergeben. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Und das ist so eine typische Pandemie-Aussage. Dass alle an allen Enden Buße tun, haben wir bitter nötig. Und das wünsche ich mir. Meine lieben Geschwister, meine Brüder und Schwestern, ich wünsche mir, dass wir eine Bußbereitschaft, den Weg miteinander immer mehr finden und dass unsere Gemeinschaft ein Ort ist, wo die Leute kommen und sagen, da innen, da fühle ich mich absolut wohl. Da ist etwas, was mich weiterbringt in meinem persönlichen Glaubensleben. Da kann ich streiten, was auch immer, aber ich merke, ich bin angenommen, wie ich bin und ich darf vorwärts kommen. In dem Sinn wünsche ich Gottes Segen. Und ein mächtiges Amen.